Ein wunderschönen guten Morgen, ja, den sagt Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast anscheinend, sondern den guten Benny. Grüß dich.
Hi, guten Morgen, Micha.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sind Sie denn auch ausgeschlafen?
Ja, geht so. Was man halt so macht, ne? Bei den Temperaturen und so. Aber ich will nicht der Hundertste sein, der sich hier beschwert über das Wetter.
Ja, das Wetter ist natürlich eine kleine Spur extrem, aber die Hauptsache ist, dass wir nicht verpennen, denn bei den Protagonisten unseres heutigen Spiels wird es leider so sein, dass das Spiel damit anfängt, dass er mal ordentlich verratzt.
Ja.
Ja. Also wir sind ja der Frühstückspodcast, deswegen ist es ja unsere Pflicht, unsere Hörer auch daran zu erinnern, immer pünktlich den Wecker zu stellen und ordentlich zu pennen. Also ihr solltet immer zwischen 6 und 7 Stunden schlafen.
Ja, ich gehe auch einfach davon aus, dass der noch nie von euch gehört hat, der Protagonist dieses Spiels, und zu wenig Kaffee und Croissants in sich reinstopft tagsüber. Deswegen schläft er einfach ein, ne?
Ja, das ist ein Umstand, der umgehend angegangen werden muss. Und, Ich prangere das an. Und das ist auch der Grund, weshalb er dann innerhalb kurzer Zeit, ausgerechnet während seiner Abschlussprüfung, in einem komatösen Zustand gerät.
Und die Leute schalten Instant Moin ein und sind schon wieder so, was reden die zwei schon wieder da?
Was reden die wieder, eigentlich für eine Scheiße?
Eine Minute komisches Geschwubbel, ich komme nicht mit, was ist hier los?
Ja.
Ich bin wieder hier, hallo.
Ja, das ist, müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen so auf der Couch. Ihr kennt ja diese Abendsendungen, ne, die so ab 23 Uhr irgendwie laufen, wo irgendwie so ganz hinten auf ein Spartenprogramm geschoben. Und dann gibt's diese Instant Moin-Sendung, wo zwei Leute irgendwie am Kaminfeuer sitzen, auf so einem gemütlichen Couch, die sind alle auch so schön, ne, so Croissant-Farben und so und Croissant, Plüsch-Croissant auf dem Tisch und sowas irgendwie. Und dann sitzen beide da, so mit überschlagenen Beinen, Nickelbrille. Ja, also was ist denn hier los? Also heute, und dann schieben sich die beiden so in so unlustige Insider-Witze gegen.
So ein bisschen Lanz-mäßig, ne?
Ja!
Aber so, Entschuldigung, dürfte ich mit Ihnen über das Konzept von Videospielen reden?
Genau, und dann musst du, und immer so dieses Schnalzen, wenn man dann irgendwie was sagen will. Also dann hebt immer die Hand kommen so, oder so. Darf ich auch was
sagen? Das macht mich so wütend, ne? Das macht mich so wütend, wenn ich Podcasts höre. Das ist so unfassbar.
Ja, so sitzen wir hier. Benny, also du bist natürlich von den Sofa-Samurais. Wir beide kooperieren zusammen mit dem bei dem Projekt Flowmore.
Ja, genau.
Das wollte ich nur ganz kurz erwähnen, bevor wir zum Eingang.
Wir werden nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, wenn ich hier bin, Michael. Die Leute gähnen schon.
Also Flowmore ist ein hocherotischer Podcast über
Männer, die mit Würfeln werfen.
wo Männer mit eckigen Würfeln werfen.
Ja.
Sehr schön.
So kann man das sagen.
Also es ist ein Pen-Paper-Podcast. Es ist ein Pen-Paper-Spiel, das auf einer eigenen Welt basiert, die der gute Brian ins Leben gerufen hat. Der ist der Autor von Flowmore. Und du und zwei weitere Freunde, ihr seid die armen Schweine, die durch diese Welt laufen müsst. Und ihr wisst nicht so wirklich, was da auf euch zukommt. Und ich mache da die ganze Zeit lustige Musik zu. Also ihr kann sich vorstellen, wie ich daneben stehe und Banjo spiele.
Ja, wenn es nur so wäre. Also die lustige Musik ist nur in Teilen vorhanden, weil unsere Welt ist so ein bisschen düster und bedrückend, so aller, ich sag mal, hier das große Beispiel Dark Souls oder Bloodborne. Deswegen zwingen wir dich auch immer, irgendwelche düsteren Stücke zu schreiben und immer so, hey, ich will mal was Lustiges machen. Und wir so, nein, unsere Welt ist böse und gemein. Und ja, das tun wir. Der gute alte Brian ist so der Rattenfänger von Hammel, der uns da durchtreibt als Spielleiter und Autor. Und wir probieren immer permanent, ihn zu sabotieren. Und er zeigt uns immer, wo unsere Grenzen sind. Ja, das machen wir. Eine illustre Runde, voller Spaß.
Also das ist die erste Gemeinsamkeit, die wir beide haben, werter Benny. Und die zweite ist, wir lieben Horrorspiele.
Ja.
Ein bisschen.
Das ist korrekt. Ja, die Leute, die mich vielleicht schon das ein oder andere Mal hier gehört haben, stöhnen schon wieder, weil sie wissen, wenn ich da bin, wird's wieder komisch meistens. Das ist irgendwie so ein Theme, was sich so durchzieht. Wenn der Benny von den Sofa-Samurais kommt, dann geht's wieder um irgendwelche komischen Nischentitel, die kein Mensch spielt. Hey!
Also das ist auch heute wieder der Fall. Also heute kommt ein Spiel, was jetzt hoffentlich nach diesem Cast ein paar Leute mehr spielen werden. Also wir sind ziemlich cool. Und wie schon angedeutet, geht's hier um eine Schule, es geht um Koma-Zustände, es geht um ein Spiel, das heißt auch tatsächlich The Coma.
We'll be right back.
für Nintendo Switch, für PlayStation 4, für ich glaube PC auch, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
Ja, und Xbox ist die Plattform, die du immer unterschlägst, aber ja.
Ach ja, die gibt's auch, die Konsole, ne? Mhm. Ja, im Ernst, also ich spiele ziemlich viel auf der Xbox. Also die auch auf der Xbox, also gibt's quasi überall alles, was Spiele abspielen kann und ist ein kleines, aber ziemlich interessantes Indie-Projekt aus Korea, aus Südkorea.
Ja, das muss man ja immer dazu sagen, ne? So noch ja. An dieser Stelle, noch, we call it, die Wiedervereinigung, sie wird kommen, ich glaube immer noch dran, aber ja, aktuell ein südkoreanisches Spiel und das ist ja, also ich glaube, ich weiß schon, warum du mich mal wieder rangezogen hast, weil wir haben auch so Leute wie wir, die sehr viel Horrorspiele spielen, die sind immer auch dankbar, wenn sie mal so Horrorelemente um die Ohren geschmissen kriegen oder mit Sachen konfrontiert werden, die man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat und auch das macht Tacoma für uns, glaube ich, so ein Stück weit diese Einflüsse aus der südkoreanischen, ja, mystischen Sagenkultur uns einfach mal so um die Ohren schmeißen, ne?
Genau. Also wir können ja mal sagen, was in diesem Spiel nicht vorkommt und weshalb allein deshalb der Koma schon interessant ist. Also was nicht vorkommt, sind schon mal Zombies.
Ja, es gibt auch keine Vampire.
Keine Vampire, keine Mumien, keine Virenverseuchung.
Das ist ja schon
was. Ja, kann man so sagen. Es gibt zwar eine Form von Krankheit, aber es ist zumindest kein T-Virus oder sowas. Es kommen keine Waffen drin vor, das ist ganz wichtig. Also es ist
keine Portale in die Hölle. Wie zum Beispiel in Agony.
Genau. Kein Teufel, keine Ahnung, nicht dieses gut-böse Ding schon wieder. Es ist auch kein, kann man das so sagen? Es ist auch nicht so dieser klassische. Ja, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es keine Zombies gibt und das schießt ja schon 50% aller Horrorspiele aus. Also, es macht auf jeden Fall ein paar Sachen neu. Es ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil wir wollen jetzt nicht die ganze Prämisse verraten, aber vielleicht können wir ja mal so einsteigen. Wer sind wir eigentlich in der Koma?
Ja, wir sind Yong-Ho und ich habe mir den Namen tatsächlich so bestätigen lassen. Er wird so ausgesprochen, für all diejenigen, die sich fragen, wie man das lesen soll, weil geschrieben wird das Ganze, Moment, ich muss mal kurz gucken, ich glaube mit Y am Anfang. Und das ist irgendwie ein sehr komischer Name, aber ich habe tatsächlich eine gute Bekannte, die auch in Südkorea lebt, beziehungsweise jetzt ist sie wieder im Lande, aber sie ist da so Au-pair-mäßig drüben und hat mir den Namen auch bestätigt, ich habe extra eine Sprachnachricht schicken lassen. Und ja, wir sind Yong-Ho, sind an unserem Tag zu unserem Finale der Prüfungen angetreten. Und wie es nun mal so ist, auch in Korea und in vielen asiatischen Ländern, die haben ein ziemlich strikt durchgetaktetes Schulsystem. Wer es vielleicht kennt aus Japan, wo die Leute halt echt wirklich den Drill immer abkriegen in der Schule. So ist es auch da. Wir kommen an in der Früh. Wir müssen erstmal den Selbstmordversuch eines Mitschülers bezeugen, wie er gerade noch mit dem Krankenwagen weggefahren wird. Man ist irritiert, aber auch nicht so wirklich verunsichert, weil es ist ja Prüfungstag und irgendwie muss alles seine Bahn gehen. Wir setzen uns in das Klassenzimmer rein. Und die Präsentation ist übrigens in einem schicken Anime-Stil in 2D gehalten. Und wir kommen an, unsere Augen werden schwummrig und wie es Michael schon angedeutet hat am Anfang des Casts, wir schlafen ein und wachen auf in einer pervertierten Version unserer Schule. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Und ab da geht das Spiel auch, sagen wir mal, ziemlich schnell bergab, nicht inhaltlich, aber was halt so unserem Hauptcharakter widerfährt. Und das Ganze ist keine 5 Minuten im Endeffekt. Nach der Vorstellung unseres Charakters sind wir direkt eigentlich schon drin im Spiel.
Ja, also in medias res wird hier in diesem Spiel relativ groß geschrieben. Also es dauert wirklich nur diese 5 Minuten und schon steckt der Protagonist total in der Scheiße. So wie Horrorspiele halt mal anfangen sollen, ne? Oder zumindest ne? Sie landen ja irgendwo, wo sie Probleme kriegen und hier ist es in dem Fall, er wacht in dieser in diesem Parallelschulversum irgendwie auf. Also er merkt schon relativ schnell, hier stimmt irgendwas nicht. Es ist alles komplett dunkel, es gibt kein Sonnenlicht, merkwürdige Nebelschwaden ziehen durch die Flure. Es dauert nicht lange, da tauchen in dunklen Ecken so merkwürdige, ausgegraute Gestalten irgendwie rum, die sich dann Taschenlampenlicht dann auch recht schnell dann entfernen und er sieht komische Sachen, er sieht dann irgendwann auch so kleine Wesen, die so aussehen wie riesige Kaulquappen und das ist alles sehr, sehr strange und das Allerschlimmste ist, dass seine Lieblingslehrerin, die Miss Song, die
natürlich auch super gut aussieht.
Ja klar, die sieht, also die Beschreibung ist halt auch so, die ist deshalb so beliebt bei den Schülern, weil sie halt so aussieht wie ein Pop-Idol. Und das stimmt auch. Also auf dem Bild, die sieht wirklich sehr attraktiv aus. Und die ist aber die Lieblingsserie von sehr vielen Leuten. Und er ist natürlich heimlich verliebt. Ja, und sie taucht da auf. Und er freut sich natürlich zuerst, weil er denkt, okay, endlich mal eine Person, die mir helfen kann. Aber es stellt sich schnell heraus, dass die gute Dame nicht ganz bei Sinnen ist und versucht, ihn umzubringen.
Ja, also ich sag mal, spätestens in dem Moment, wo sie probiert, mit dem Messer auf ihn loszugehen, hat es auch er geschnallt, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass unser Yong-ho nicht der hellste ist. dagegen gehen wir übrigens auch noch im Laufe des Spiels vor, was ganz witzig ist. Aber ja, dann beginnt dieses Spiel und es ist in dem Moment, entwickelt es sich zu so einem ganz klassischen Survival-Horror-Adventure-Game mit so ein bisschen ja, Stealth-Mechaniken. Und wir werden dann eben, wie gesagt, in dieser zweidimensionalen Welt durch die Gänge dieser Schule gejagt von unserer vermeintlichen Lehrerin, können über Stockwerke flüchten, uns in Räumen verstecken oder in Schränken. Und ja, das ist mehr oder weniger auch der komplette Gameplay-Part des Spiels, in dem wir halt die Schule erkunden, versuchen herauszufinden, was zur Hölle hier los ist, uns dabei am besten nicht von unserer Lehrerin abstechen lassen und nebenbei noch ein paar Chipstüten essen, um die Energie wieder aufzufüllen. Und das klingt erstmal sehr banal, aber entwickelt hat doch einen ganz eigenen Charme und hat einen ganz schönen Drive. Und das kommt nicht zuletzt auch wegen der Story.
Genau, also ich würde es so beschreiben, es ist wie so eine Art Clock Tower auf Speed.
Schon wieder Clock Tower.
Schon wieder Clock Tower. Also wir hatten ja hier Remothered als Clock Tower, weil es ja von Clock Tower inspiriert ist, beziehungsweise ursprünglich das Fangame war, dann zu einem eigenständigen Spiel wurde. Und hier ist wieder das nächste Spiel, das auch von Clock Tower inspiriert wurde. Und das freut mich total, weil ich ein großer Clock Tower-Fan bin. Und Clock Tower ist ein sehr langsames Spiel. Also es ist sehr, sehr gemütlich, sehr reduzierte Geschwindigkeit und lässt Situationen auch mal so richtig fallen und so. Das ist also durchaus was ganz anderes. Und The Coma hat dieselben Grundmechaniken. Also du kannst dich halt im Schrank verstecken, du kannst dich irgendwie in der Toilette verstecken, du kannst dich in dunkle Ecken stellen und deinen Atem anhalten und so. Das sind alles so ähnliche Mechaniken wie bei Clock Tower. Du hast dann auch die Verfolgerin in Form deiner Lehrerin. Aber alles ist viel schneller. Also der Typ kann sehr viel schneller laufen. Die Frequenz, mit der die Lehrerin auftaucht, ist sehr viel höher als beim Scissor Man. Und auch generell so. Also die ganze Aufmachung und auch so dieser Anime-Stil, der unterstreicht da einfach eine gewisse Atmosphäre. Schnelligkeit. Also es ist so, es ist einfach sehr viel schneller als Clock Tower, aber von den Grundmechaniken ist es eigentlich dasselbe.
Stimmt, ja. Also das Game-Design hat sich in all den Jahren insofern nicht verändert. Ist ja eigentlich auch eine solide Bank, ne? Ein bisschen wegrennen, ein bisschen flüchten, keine Chance haben, sich zu wehren. Also weil gegen den Stalker in dem Fall können wir uns nicht zur Wehr setzen. Es gibt keine Möglichkeit, unseren Häscher loszuwerden, in dem Sinne, außer sich zu verstecken. Und ja, wie du schon sagst, durch die Optik und den Stil und was wir auch schnell können, ist übrigens auch sterben. Du kannst sehr schnell draufgehen in dem Spiel. Und gespeichert wird übrigens an Tafeln in der Schule. Also auch da eine Oldschool-Mechanik, dass es fixe Save-Points gibt. Nicht jetzt die Resident Evil-Zitterfreunde, es gibt keine Farbbänder oder so oder Kreide oder so ein Mist. Wir können immer speichern, so oft wir wollen. Aber es kann halt auch einfach schon mal der komplette Progress verloren gehen, wenn du vom fünften in den ersten Stock runterrennst, um irgendwas zu holen und dann währenddessen draufgehst, dann startest du halt wieder oben bei deinem Speicherpunkt, bei deinem letzten, ne? Also wenn man da nicht so ein bisschen Auge drauf hat, kann es frustrierend werden. Das ist auch so ein bisschen die große Krux an solchen Spielen. Immer in dem Moment, wo du die Mechanik schnallst, wie dein Gegner funktioniert und oder der Gegner oder das Spiel dir unfair erscheint, kann es auch frustrierend werden. Das ist so eine Balance, wo ich auch meine, dass der Intervall, in dem der Stalker in dem Fall oder die Lehrerin auftaucht, vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Das wäre so ein Kritikpunkt von mir, aber nur ein kleiner.
Ja. Ein kleiner Kritikpunkt. Also man muss ein bisschen sich da reinfuchsen, man muss auch ein bisschen Geduld am Anfang mitbringen, weil ich war dann auch ein bisschen irritiert, wie schnell das alles ist. Aber er kann halt keine Waffen benutzen. Das ist in dem Sinne ein Spiel, wo die Gewalt nur von den Aggressoren ausgeht und nicht von dem Hauptcharakter selbst. Das ist schon mal ganz wichtig. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Spiel ab 12 freigegeben
ist. Das stimmt, ja. Also da war ich auch so, du hast mich gebeten, mich mal mit diesem Spiel zu beschäftigen und ich bin dann direkt, ich habe es übrigens auf der Switch gespielt, in den Store gegangen, so bequemlichkeitshalber. Ich mag die Switch irgendwie auch für solche Spiele gerade. Ich habe auch Detention da drauf gespielt. Das passt irgendwie zur Switch, ich weiß auch nicht warum. Und da war ich auch so, Moment, das Ding ist ab 12, hab erstmal im Internet geguckt, so kann das sein, ist die Nintendo-Version irgendwie geschnitten, obwohl das in der heutigen Zeit Nintendo ist ja offen für alles, aber dann auch so, okay. Und dann lade ich's runter und bin auch mehrmals so ein bisschen irritiert gewesen, so, das Ding ist noch ab 12 durchgegangen, da habt ihr aber einen guten Tag gehabt bei der USK, also holla die Maschine.
Also Da darf man sich jetzt nicht irritieren lassen. Ne? Also über die Story reden wir gleich noch mal spoilerfrei anschließend so. Es gibt aber auch wirklich ein paar Themen, wo ich auch so dachte, also sicherlich trägt der Comic-Stil dazu bei, dass die USK sich dachte, na ja, da bekommen bestimmt jüngere Leute dann auch irgendwie klar. Aber das Ding ist schon, also wenn man es nachts im Dunkeln spielt, kann das schon echt gruselig werden. Das ist jetzt, also 12er-Freigabe heißt ja jetzt nichts. Wobei, so Spiele wie Kolat und so sind ja auch ab 12. Also das heißt ja eigentlich gar nichts. Kolat fand ich persönlich scheiß gruselig.
Ja, ja, ja.
meine persönliche Meinung, also das ist halt auch total, also ohne Blut und so. Koma ist schon ein bisschen brutaler. Also da sieht man schon Blut und man sieht auch viel Mord und Totschlag. Aber nicht, es geht halt nicht vom Protagonisten aus. Also er selbst kann nichts anderes tun, außer flüchten. Und nur noch mal darauf zu kommen, was ich sagen wollte, was er mal machen kann, ist ausweichen. Das ist ein Move, den musst du richtig lernen. Der ist super, einer der wichtigsten Moves ever. Also das ganze Spiel, also wir haben gesagt, das ist Clock Tower Style, bedeutet auch, das Ganze ist zweidimensional dargestellt. Also man läuft immer von links nach rechts. Und die Ebene, mit der man sich bewegt, ist halt einfach nur auf dieser 2D-Ebene. Und du kannst Etagen wechseln, du kannst aber nicht die Bildebene wechseln. Also es gibt halt wirklich nur diese eine Bildebene. Und du kannst von dort aus in Räume reinlaufen oder rauslaufen, auf dem Flur und so weiter. Und das ganze Map-System ist zwar dreidimensional, wenn man so möchte. Also man kann sich das dann so vorstellen wie in jedem anderen Horrorspiel. Und auch so, wie die Geräuschkulisse funktioniert, ist dreidimensional. Also man kann den Stalker auch schon auf dem Flur hören, obwohl man jetzt gerade noch irgendwie im Nebenraum ist und so. Mhm. Aber das Ganze ist halt 2D. Und deswegen kann der Hauptcharakter nur von links und nach rechts ausweichen. Und wenn du dann irgendwie mal richtig Pech hast und du kommst jetzt gerade in eine Sackgasse rein, heißt es jetzt nicht, dass der komplett am Arsch ist, sondern dass du dann immer noch diese Ausweichrolle machen kannst. Und das geht dann von seiner Ausdauer zwar runter, aber du hast dann schon eine Möglichkeit, dann noch zu flüchten.
Ja, und das klingt jetzt alles wahrscheinlich auch negativer, als es ist. Und das Game Design oder zumindest das Layout dieser Schule ist aber auch fast schon spielerfreundlich gemacht. Also viele der Räume haben auch zwei Ein- und Ausgänge. Das heißt, man kann auch den Verfolger erstmal abschütteln, indem man zu einer einen Tür am Anfang des Klassenzimmers reingeht. Man rennt durch das Klassenzimmer bis zum anderen Ende und geht dann hinten wieder raus und hat sich so schon mal irgendwie so ein bisschen Zeit erkauft. Also man kann das auch schon so ein taktisch ein Stück weit ausspielen. Sieht auch beispielsweise durch die Fenster von außen in die Klassenzimmer rein, wo man dann eben auch die Verfolgerin eben ja durch das Klassenzimmer rennen kann, wie sie einem dann wahnsinnig hinterher rennt und kann so auch so ein bisschen taktieren und sie ausspielen. Wenn man beispielsweise nach rechts muss, dann geht man halt erstmal nach links, läuft einmal durchs Klassenzimmer durch und kommt dann hinten auf der rechten Seite wieder raus und kommt so doch an sein Ziel. Also das geht schon irgendwie alles. Und die von dir angesprochene Ausdaueranzeige, die ist auch so der Knackpunkt an dem ganzen Bewegungs-Gameplay, was wir eben haben mit Yong-Ho. Denn der angesprochene Atemanhalten-Move ist auch mega gut, geht auch auf die Ausdauer, weil damit kann man sich auch einfach so mitten im Raum verstecken, unser Gegner uns nicht sieht, während wir in die Hocke gehen und uns an die Wand pressen und uns die Hände vor den Mund halten, sondern erst den Raum betritt, nachdem wir dies getan haben, wird er uns auch nicht finden. Aber der Moment, und das sind vielleicht mit so die Highlights im Gameplay, wenn dieser Psycho da durch die Gänge geistert, vor einem steht und man sieht den Wahnsinn in seinem Gesicht und man steht und man weiß, man ist so hinten halb im Schatten in einem Klassenzimmer und hält sich so den Mund zu. Das sind schon so die Highlights, so. Das muss ich schon sagen. Das macht das Spiel wirklich gut, was die Atmosphäre angeht und der angesprochene Sound halt auch, der ist brillant.
Der ist mega gut. Also, was richtig gut ist, also das ist ein Spiel, das würde auch mit Kopfhörern gespielt werden. Das funktioniert so über die Lautsprecher und so halt nicht gut, weil es ist auch vom Gameplay wirklich richtig, richtig wichtig, dass man hört, genau hinhört. Weil man kann den Stalker, das ist halt, wie gesagt, diese Lehrerin und die hat so Stöckelschuhe an und die hört man im Gang. Also das hat durchaus eine Bewandtnis. Man kann also immer das Tok, Tok, Tok im Gang hören. Und das ist jetzt nicht so mega laut, wie man sich das vielleicht, wie man das so auch von anderen in Anführungsstrichen Stealth-Spiel kennt. Splinter-Cell oder so. Man muss schon genau hinhören. Also man muss schon genau hinhören und da kommt es auch drauf an. Und es sind relativ viele Geräusche. Also man hört ständig irgendwie so merkwürdigen Scheiß irgendwie über Kopfhörern. Das ist auch ganz schön creepy. Man muss wirklich genau hinhören. Aber wenn man das macht und wenn man auch ab und zu, da kommen wir zum nächsten Punkt, seine Taschenlampe auch ausmacht und nicht einfach blind irgendwie davonläuft, haben wir echt gute Chancen, ohne den Treffer durch dieses Spiel zu kommen. Also ich habe beim zweiten Mal spielen, wo ich schon so gecheckt habe, okay, was geht? Ich kenne die Regeln jetzt versuch's mal. Habe ich es fast geschafft, ohne getroffen. Also einmal ist es mir dann doch misslungen irgendwie. Aber man kommt dann schon recht weit. Also das Spiel ist jetzt nicht unfair, aber es ist schwer. Also es sieht einfach aus, wenn man denkt, oh, 2D und modernes Horrorspiel und so. Aber man muss wirklich ziemlich gut aufpassen. Aber wenn man halt aufpasst, dann wird das auch belohnt. Also dann kann man wirklich allem ausweichen ohne dass da irgendwie was passiert. Und da sind ja auch noch andere Hindernisse. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt so merkwürdige Kreaturen irgendwie und die haben ja noch eine weitere Mechanik, also noch ein weiteres Ding, das dir das Leben kosten kann.
Ja, das ist auch so. Also da sind auch teilweise einige der miesesten Jumpscares dadurch für mich gewesen. Zum einen haben wir so, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll, so komische Tentakel-Blobs am Boden. Sie sehen so ein bisschen aus wie Lenguliers, einfach so komische offene Münder mit scharfen Zähnen und so einem Schwabbelarm, wo man sich jetzt denkt, so, okay, wenn ich da reinlaufe, wäre ich, keine Ahnung, wäre ich gefressen oder so. Nee, die vergiften einen nur, in Anführungszeichen. Und dann hat man erstmal so Giftschaden auf seiner Energieleiste und ja, man wird wahrscheinlich schon wissen, was passiert. Man verliert Energie, so lange, bis man Gegengift findet. Und dann gibt's noch zum Weiteren die von dir schon angesprochenen grauen Gestalten, die irgendwo an der Decke rumhängen oder unter irgendwelchen Schreibtischen sind und einfach mal runterfallen auf dich oder einfach auch mal so nach dir greifen und dann nach so einem Treffer eben im Nichts verschwinden. Und als ob das nicht schon verstörend genug wäre, machen die einem auch noch Blutungsschaden. Also das heißt, man kann zwei so Damage over Time, um jetzt mal so ein bisschen in Rollenspiel-Analogien zu sprechen, eben kriegen als Charakter. Zusätzlich noch zu diesem Viech, was dir da sowieso schon hinterherläuft und dir das Leben zur Hölle macht mit dem Messer. Und das ist auch ein bisschen stressig, aber ich habe ja schon angesprochen, es gibt Chips. Leute, es gibt in diesem Spiel Chipstüten, Verkaufsautomaten, Wasser und natürlich findet man irgendwo auch in den Schränken und überall verteilt Verbände und Gegengift. Wie praktisch, wie Videospiel. Aber das ist okay. Das Einzige, was nicht so okay ist, ist, dass zumindest bei der Nintendo Switch-Version das ein oder andere Mal das Betätigen oder das Öffnen einer, keine Ahnung, an der Schublade, mal ein bisschen fummelig war. Ich musste manchmal den Knopf 2-3 Mal drücken. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Systemen auch so ist, ob da irgendwie die Kollisionsabfrage nicht richtig hinhaut. Es war manchmal ein bisschen anstrengend, aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Und dann fällt einem das Durchsuchen der Klassenzimmer doch relativ leicht.
Ja, also, was sind jetzt gleich mehrere Sachen? Also, das mit der Steuerung bei der Switch, das ist mir auch aufgefallen. Also, ich habe es vorher auf der PS4 gespielt, da habe ich diese Eastasia Soft, die PlayAsia-Version für PS4, diese Retail. Und da sind mir überhaupt gar keine Steuerungsschwierigkeiten aufgefallen. Das lief wunderbar. Okay,
also könnte das ein Switch-Port-Problem sein?
Ja, und es läuft eigentlich gut auf der Switch. Also es ist halt flüssig und alles.
Stimmt, Ladezeiten sind auch super kurz.
Und der Switch-Port ist eigentlich ganz cool. Also den hast du jetzt auch gespielt und da gibt's eigentlich keine technischen Probleme erstmal so. Also es läuft flüssig und die Ladezeiten sind jetzt nicht so lang und es ist eigentlich alles ganz cool. Mir ist aber aufgefallen, dass über die, sowohl über den Pro-Controller, aber vor allen Dingen über den Nunchucks manchmal meine Knöpfe gar nicht
reagiert haben. Ja, genau, das meinte ich ja. Also es war ein bisschen fummeliger, als es hätte sein müssen, aber das stört das Gameplay im Großen und Ganzen jetzt nicht. Also es hat jetzt nie zu einem Tod geführt, muss ich sagen, bei mir.
Ja, das auch nicht, aber man steht da manchmal irgendwie vor einem Regal und will das untersuchen und dann wird einfach die Tasteneingabe gar nicht erkannt.
Ja, genau.
Weißt du? Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, das ist mir aber jetzt auch schon mal bei anderen Switch-Spielen aufgefallen und ich frage mich, ob das irgendwie so ein Problem von den Nunchucks ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Leute, die zuhören, können da vielleicht mal was zu sagen. Ich habe, also bei Mario und bei den ganzen Nintendo-Spielen läuft das alles super. Aber bei manchen Indie-Spielen gibt's dann schon das ein oder andere Steuerungsproblem. Also ich muss bei den Nunchucks, muss ich auch sagen, ist das auch so, dass ich je nachdem, welchen Winkel ich die halte und je nachdem, wo ich mich im Raum befinde, haben die so einige Verbindungsprobleme. Also ich will gar nicht sagen, dass es vielleicht am Spiel liegt, sondern vielleicht ist es ein technisches Problem, was irgendwie woanders auftaucht. Da würde ich gerne, vielleicht hört ja jemand zu und hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Hat man nicht, wenn man das anschließt, also direkt an den Bildschirm koppelt, sondern wenn man die loslöst und wenn man dann so irgendwie so also frei hantiert irgendwie. Also kürzlich Okami zum Beispiel gespielt und da auch genau dasselbe Problem gehabt, dass ich da manchmal einfach Tasteneingaben gar nicht aktiviert worden. Hatte ich jetzt hier bei der Koma auch.
Davon hast du noch eine Switch so aus der ersten Fuhre oder wie alt ist dein Gerät?
Das müsste jetzt einer aus der ersten Fuhre sein, ja.
Okay, weil es gab ja zum Beginn der Switch-Lieferung hatten sie auch teilweise mal so Probleme, dass immer der linke Nunchuck auch teilweise, Nunchuck sag ich schon, Quatsch, Joy-Con, dass der auch immer so ein bisschen Ausfall-Erscheinungen hatte und sich da die Verbindung eben gern mal getrennt hat und sie das ja da auch so eine Rückrufaktion hatten, wo sie dir dann quasi den Sender ausgetauscht haben gratis. Das war mal so ein Ding anfangs, vielleicht ist das auch bei dir der Fall.
Also da muss dann das Hauptgerät getauscht werden, oder was?
Nee, das ist bloß der Empfänger im Joy-Con selbst. Da gibt's auch tausende Tutorials im Internet, wo die Leute dann auch schon angefangen haben, dieses Ding selber auszutauschen, diesen Bluetooth-Empfänger. Und ja, das war mal so eine Sache. Musst du mal gucken. Ah. Vielleicht fällst du ja noch in die Ding rein, in die Garantie. Dann kannst du ja einfach mal die Joy-Cons austauschen.
Ja, oder ich kaufe für 325 Euro einen neuen.
Ja.
Das sind ja Nintendo-Preise.
Ja, kauf ja, doch einfach eine neue Nintendo Switch.
Ja, das sind Nintendo-Mondpreise. Da wirst du für einen Controller, ich weiß nicht, wie viel kosten? 2 Joy-Cons? 80 Euro?
Ich glaube 80, oder was? Ja.
Leck mich doch am Arsch. Das, nee.
Hallo, naja, also HD-Rumble? Entschuldigung, Herr Tschertschupan.
Wir wissen
doch, dass sie es haben. Ja, ich weiß. Wir müssen wieder zurück zu Tacoma.
Also was Tacoma betrifft, ist es auf jeden Fall eigentlich ein sehr guter Port. Also es ist mir nur diese Sache aufgefallen, aber da mache ich jetzt, glaube ich, die Switch selber verantwortlich. Ansonsten ein guter Port.
Was lachst denn du? Was ist denn so? Ja, in meinem Kopf immer so, I blame you, Switch. Und dann kommt so dieser Ace Attorney-Typ, Objection! Und ja, klar, machen wir so.
Ja, kann schon sein. Ja, aber die Sache mit der Cafeteria ist ganz interessant. Das fand ich mega. Ich fand das mega witzig. Also, erstens, die Musik ist Hammer. Also irgendwie, ich weiß nicht genau, was das da ist. Das ist irgendwie, es klingt so aus wie so ein Klavier oder wie so ein kaputter Lautsprecher oder so, aber die ist total quirky, die Musik. Und irgendwie finde ich diese ganze Idee, das ganze Heftsystem an so Schulautomaten und an so Snacks zu koppeln, finde ich total charmant bei Tacoma, weil das voll gut passt. Also du hast, du findest jetzt nicht irgendwie, man läuft jetzt nicht durch die Welt und findet Health Packs oder so ein Zeug, sondern man findet Rucksäcke, die von Schülern einfach irgendwie dagelassen worden sind. Du kannst diese Rucksäcke durchsuchen und da findest du halt einfach alle Sachen, die Schüler so ungesunderweise aus der Cafeteria kaufen. Also zum Beispiel halt diese, dann die angesprochenen Chips-Tüten, Energy Drinks, irgendwelche Cafés, ne, irgendwelche Dosencafés und so, das finde ich voll gut. Also das passt. Und das Ganze kriegst du halt, du kannst halt auch unterwegs noch Münzen sammeln. Also du findest unterwegs auch ein bisschen Geld. Und je nachdem, wie viel Won du hast, kannst du dann halt damit zum Automaten gehen und das dann halt eintauschen, um dann nochmal Ressourcen zu kaufen. Fand ich clever gelöst.
Übrigens sind die Preise auch Real Deal. Ne? Ich habe mal meine Freundin eben gefragt, die eben drüben gelebt, weil man immer auch so für uns Europäer oder jetzt hier in Deutschland so absurd hohe Preise immer findet oder halt man findet mal so 500 Won, mal 1000 Won und man ist dann auch immer so, so Währungen so hoch, damit kann ich immer irgendwie nichts anfangen. Aber das ist so, so 500 Won sind tatsächlich drin für einen Schokoriegel. Das sind okaye Preise. Also das bildet das Spiel auch ganz gut ab. Und generell, was hat Korea eigentlich so mit seinen Horrorelementen in Schulen? So hier wie heißt das Ding? White Day ist ja auch ein Spiel, was in der Schule spielt in Korea. Was ist da los? Die haben da irgendwie so ein Fable für, ne?
Ja, das stimmt. Ich wollte nur kurz sagen, 500 Won, ich habe gerade mal gegoogelt, sind so ungefähr 40 Cent. Ja. Und das ist gar nicht so teuer für einen Schokoriegel. Also der Schokoriegel, also ich glaube, da würden die Leute hier mehr Riegel essen. Ja, und da kommen wir jetzt so ein bisschen, da kommen wir jetzt halt einfach so ein bisschen zur Story. Ich finde, also das ist ja alles ganz witzig so mit dem Spielsystem, funktioniert gut, macht Spaß, ist gruselig und so, sieht auch gut aus. Ich finde den Science-Stil auch cool. Also ich mag die Charakterfiguren und so. Es ist eine minimale Präsentation. Also böse Zungen würden jetzt sagen, das sieht ja aus wie Flash. Ich finde, das sieht aber ziemlich gut aus für Flash. Also es ist jetzt kein 3D-Gedöns so damit drin, sondern die haben einfach ein richtig gutes Art-Design da drin. Und es macht Spaß zu spielen, sieht auch sehr ordentlich aus. Aber es sind halt Standbilder und keine Stimmen drin, daran muss man sich natürlich gewöhnen. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr kleine Produktion. Was aber wirklich gut ist. Also was wirklich, also wenn man sagt, okay, das klingt ja interessant, würde ich vielleicht mal spielen, aber wer, was ist denn hier mit der Story? Und dann sagen wir, die Story ist richtig geil. Oder? Also die beiden Herren, die auf den Sitzen sich jetzt fläzen und so ein bisschen nervös werden, weil sie jetzt über die Story reden wollen. Ich schau mal das eine Bein jetzt kurz über das andere, ist ein bisschen eingeschlafen hier. Oh, brutzelt ein Lagerfeuer. Also die Story, werter Herr, Benny ist ja sehr gut.
Wir bleiben bei dieser Markus-Lanz-Nummer, ja, dann mache ich das mal. Gut. Herr Kollege, also Sie wollen jetzt von mir eine Synopsis über die Geschichte dieses Spiels, ist das recht?
Ja, gib mir mal die Budelwein rüber.
Also, wir, ganz kurze Frage, machen wir das so spoilerfrei wie möglich jetzt aktuell hier noch? Ja, ne?
Ja. Ich würde sagen, weil es ist ein relativ kurzes Spiel, also es geht so zwischen, je nachdem wie schnell man spielt, zwischen 3 bis 5 Stunden. Und deswegen halte ich es jetzt nicht für angebracht, dir da jetzt auch noch mal so einen eigenen Cast über die Story zu machen und so. Wir machen es jetzt hier einfach mal spoilerfrei, weil versuchen wir es einfach mal so zu umreißen, ohne den Leuten jetzt den Clou am Ende zu nehmen.
Gut, dann gebe ich mal so eine Art Interpretation, zumindest wie ich das verstanden habe, dieses Spiel, natürlich spoilerfrei. Also wir sind ja in der Rolle des Yong-Ho eben in dieser pervertierten Parallelwelt unserer Schule aufgewacht und ich glaube, dass es so ist, ähnlich wie, es verhält sich ähnlich wie beispielsweise in Spielen wie Silent Hill. Das hat, unser Charakter muss für irgendwas büßen und weiß aber nicht genau, warum. Und er weiß schon gar nicht, warum er überhaupt da ist, trifft aber auch immer wieder bekannte Gesichter eben aus deiner Schulzeit, die auch dort sind, in dieser Schule. Teilweise in einer Art und Weise und Version, wie er sie auch aus seinem Alltag kennt, teilweise halt auch irgendwie völlig übergeschnappt. Und was wir eben durchleben, ist wahrscheinlich ja so eine Art innere Reinigung dieses Charakters zu einem besseren Menschen. Man könnte jetzt hier wieder diese Höllenanalogie bringen, aber die passt nicht so richtig, weil es sich doch auch sehr um ihn dreht auch so. Es ist sehr zentriert auf ihn. Und im Hintergrund sind natürlich schon die von uns anfangs erwähnten, ja, koreanischen Gewogenheiten, was jetzt so die Art und Weise von Horror- und Folklore-Vorstellungen ja angeht, mit drin verwurstet in das ganze System. Das heißt, es geht viel um so Geistererscheinungen, Schattenwesen, die von einem Besitz ergreifen können oder halt auch nicht. Und ja, auf jeden Fall das Büßen und oder das Helfen von Leuten in Notsituationen, so innerhalb dieses Schulalltags, so ein bisschen, Herr Kollege.
Genau. Also, werter Herr Kollege, das haben Sie sehr richtig interpretiert.
Danke.
Und,
und Kontinente werden zu hassen.
Das Ding ist ganz interessant auch aufgebaut. Also, du hast halt diese Charaktere, die der Junge aus seinem Schulalltag kennt, aber er trifft auch ganz am Anfang des Spiels, bevor überhaupt diese ganze Situation mit dem Krankenwagen ist, mit dem Schüler, der versucht hat, sich umzubringen, ist das so, dass er noch ein mysteriöses Mädchen trifft?
Natürlich ist er ein mysteriöses Mädchen, ne?
Ja, selbstverständlich.
Because
so.
Und it's horror.
Ja, because it's horror. Aber die ist halt auch ganz cool, weil die, also nicht nur, weil sie halt anders aussieht und irgendwie gar nicht in dieses Environment passt und deshalb sofort auffällt, sondern auch, weil die ihn, ja, sie hält ihn halt für dumm. Das zeigt sie ihm einfach. Das zeigt sie ihm einfach so knallhart.
Das
sie sagt so, what? Also ich glaube, tatsächlich hält sie ihn nicht für dumm, aber sie tut so. Also sie ist so eine Masche einfach so, sie blockt ihn damit ab. Und natürlich ist ein Teil, also ein Subplot irgendwie, dass sie dann erkennt, dass er doch nicht so blöd ist und so. Und man spielt ja auch, also sein Charakter entwickelt sich auch, aber sie ist, sie weiß anscheinend mehr über diese Situation, über diese ganze Schule, als es den Anschein hat. Und das ist sofort ein interessanter Charakter. Natürlich, die Mystery-Frau ist immer so in solchen Horrorspielen, aber die ist ganz cool inszeniert. Und dann gibt's dann relativ, also ein Stück später, also ohne zu verraten, was dieser Charakter da macht, gibt's noch so einen älteren Herrn, der einfach nur wie bekloppt Notizen schreibt.
Mm. Oh ja, der war so mit so mein Favorite auch.
Ja, der ist richtig cool. Also wir wollen jetzt nicht sagen, warum er das macht und wieso, aber den triffst du und der ist nur am Schreiben, Schreiben, Schreiben. Und der schreibt halt auch nicht über sich selbst, sondern schreibt über eine andere Person. Und es ist auch geil, dass dann seine Notizen mit jeder fortschreitenden Stunde und mit jeder fortschreitenden Spielminute sich immer mehr in dieser ganzen Schule verteilen.
Ja.
Also am Anfang sind gar nicht so viele da und irgendwann hast du irgendwie ganze Areale voller Notizen. Das ist eine Säule voller Notizen, so irgendwie. Und das ist schon ziemlich cool. Also und das ist auch ganz geil an diesem Spiel. Die Umgebung verändert sich ja auch immer Stück für Stück.
Ja, und teilweise gravierend. Das ist auch ein ganz, ganz schöner Kniff so im Game Design, dass du auch ein Gefühl von Fortschritt hast, wenn dann einfach die Umgebung anfängt, die Geschichte und auch so vielleicht so deine Erfolge und Taten so mitzuerzählen. Und eben anhand dieses Typens, der eben wie so ein Wahnsinniger anscheinend durchs Schulhaus rennt und die ganzen Flure tapeziert mit seinen wirren Notizen. Das ist so mit einer der offensichtlichsten Dinge. Aber es gibt auch so ein paar subtile Sachen und auch so Kleinigkeiten, die dir vielleicht auch so den ein oder anderen Schauer über den Rücken jagen. Das ist schon teilweise echt creepy, was da abgeht. So, also wenn man mal kurz stehen bleibt und sich die widerliche Schönheit dieses Spiels anguckt, dann kann es einem schon mal so ein bisschen durch Mark und Bein gehen. Und das ist schon sehr nice. Dieses Auge fürs Detail, auch was die Charakterdesigns angeht und so Kleinigkeiten. Es gibt einfach so einen Raum in dieser Schule, wo du so durchläufst. Und normalerweise, wenn man selber speichert, hat man dieses Kreide auf Tafel schreiben Geräusch. Und irgendwann gibt's einen Raum, den du betrittst und du hörst dieses Geräusch und bist so, okay, ist hier einer, schreibt an die Tafel und du kommst näher an die Tafel, aber es ist niemand da. Und immer wenn du da vorbeigehst, hörst du dieses Kreide auf Tafel Geräusch. Das war nicht super creepy einfach.
Ja, total.
Das ist so schön.
Und ich finde auch so, also es ist wirklich gut. Also wie gesagt, ne, auf dem ersten Blick sieht dieses Spiel total unscheinbar aus, visuell. Aber wir machen echt viel mit dem Environment und mit diesen ganzen Umgebungen. Und das ist so eine der größten Stärken. Es ist also nicht verraten, was am Ende passiert, nee, aber die machen wirklich fucking cooles Zeug. Fucking cooles Zeug. Also es ist so, du bist mega überrascht in der letzten Stunde so ungefähr. Also war vielleicht letzte Dreiviertel. Das ist richtig cooles Zeug irgendwie, richtig coole Sachen, mit denen man auch nicht rechnet irgendwie. Da werden auch plötzlich dann so kleine Mini-Mechaniken irgendwie eingeführt, die man vorher so gar nicht hat, so Stichwort Türen. Toll gemacht. Also ich war sehr begeistert. Und diese Viecher da auch, ne? Also diese Tentakelwust-Dinger, die sind ja schon, also was da auch passiert noch, ist schon ziemlich eklig. Mhm. Also, aber ist, ja, aber man, da wird es schon schwierig, da kommst du ein bisschen in den Spoiler-Bereich rein. Ich kann nur sagen, wirklich gut gemacht und auch Sachen, die ich so noch nie in der Form in einem Spiel auch gesehen habe, gerade durch diesen Zeichentrick-Look. Also ich finde, dieser Trickfilm-Look, der gibt den Ganzen nochmal so einen speziellen Flair, den halt andere Titel dann halt nicht haben. Also man hat vielleicht schon mal irgendwie so wie in White Day einfach so Schulen und sowas irgendwie gesehen. Aber man hat das nicht in diesem Comic-Look gesehen. Und das macht es schon irgendwie besonders.
Ja, das macht es halt auch immer wieder spannend und interessant. Das stimmt. Das ist halt das Schöne an so einem Titel. Deswegen macht es auch wieder Sinn, dass wir zwar wieder hier am Start sind. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt am Anfang. So, wenn wir zusammenkommen, dann besprechen wir wieder irgendwie was Kurioses. Und vielleicht auch für den Horrorfan, der schon gefühlt alles gesehen hat. Und ja, da ist es. Hey, The Kummer. So, es kostet auch nicht viel. Ja. Es geht auch nicht mega lang. Also das Spiel kann man mal eben so in 4-5 Stunden mal so wegsnacken. Deswegen passt es eigentlich auch super gut für die Switch. Ich habe es auch viel während der Zugfahrt gespielt tatsächlich. Das ist vielleicht creepy so. Draußen strahlender Sonnenschein, 30 Grad im Zugabteil, weil es wieder nicht klimatisiert ist, 45 und man sitzt so drin und schwitzt noch mehr so, das ist total gruselig. Also es funktioniert. Also selbst unter diesen widrigsten Umständen schafft es, dieses Spiel Atmosphäre aufzubauen, wie Sau.
Ja, und ich finde, was ich...
Was? Hm? Quatsch, was schon?
Hm? Entschuldigung. Sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Was ich sagen wollte, ist, was ich auch gut an der Story finde, und das wird bei vielen Horrorspielen ja auch vernachlässigt, ist tatsächlich diese ganze Metaliteratur, die in diesem Spiel drin ist. Also Metaliteratur ist, werte Herr, ja, oh, da habe ich schon die Flasche gehört, jetzt wird es nämlich kompliziert.
Noch ein Weinchen.
Da muss man auch mal schnell noch mal ein Weinchen hinterher schenken. Also Metaliteratur bezeichnet alles irgendwie, was innerhalb des jeweiligen Werkes noch mal irgendwie an Werken auftaucht. Das hat zum Beispiel damals Stanislav Lem bei Solaris super gut gemacht. Da ist es ja so, dass der Protagonist auf eine Raumstation kommt und dort die Logbücher von den Leuten liest, die vorher da gearbeitet haben und so. Und das ist dann sozusagen, als würde man nochmal durch eine weitere Tür gehen. Also man liest nicht nur das Buch, sondern man liest das Buch im Buch. Das sind dann so zwei verschiedene Erzählebenen. Und das machen Spiele auch ganz gerne. Das sind so diese After-Defects-Erzählungen, man zum Beispiel bei so Spielen wie Bioshock oder weiß nicht, irgendwie dann so in Räume kommt, da ist irgendwie was ganz Krasses passiert. Man findet dann Logbücher oder irgendwelche Audiologs, die dann davon erzählen, was dann irgendwie vor ein paar Stunden, vor ein paar Tagen irgendwie so passiert ist. Sowas macht der Koma auch. Jetzt nicht von der Präsentation her so mega aufwendig, sind schon alles irgendwie Texte. Die Texte sind aber echt gut. Also es ist generell ganz cool übersetzt, aber ich finde auch, dass diese ganzen Notizen, die du von Schülern findest, von den Notizenmann, von den jeweiligen Leuten, die in dieser Schule auch gearbeitet haben, von der Schulleiterin, von der Lehrerin, von Lehrern und so. Ich finde, da sind lauter viele kleine, echt coole Details drin, sodass du ziemlich viel über dieses Schulleben erfährst und das Ganze kriegt dann auch ein ziemlich cooles Bild. Also das ist nicht einfach nur ein weirder Horror-Shit und das ist jetzt schnell erklärt, sondern das Ganze hat tatsächlich auch relativ viele Details und die Geschichte ist wirklich gut.
Ja, das ist wie, als würde man so eine große Tür nach und nach immer weiter aufstoßen und am Ende gibt sich so ein großes Gesamtbild, wo man dann auch so das Gefühl hat, dass irgendwie die komplette Schule und sämtliche Mitschüler irgendwie schon das Gefühl hatten, dass unter dieser Maske dieser Schule irgendetwas lauert. Man hat so das Gefühl, dass das irgendwie sehr viele Leute da eine Ahnung dafür haben, dass da irgendwie was ist, das aber nicht genau benennen können oder vielleicht auch manchmal eben sehr konkret, je nachdem, wessen Tagebucheintrag du gerade findest. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen schönen, creepigen Twist. Man kann das Spiel aber auch komplett durchspielen und genießen und den Hauptplot aufsaugen, wenn man die Dinger nicht gelesen hat. Also die sind halt wirklich nochmal für Leute gedacht, die da wirklich eintauchen wollen, die ganze Materie. Und das vielleicht auch zu 100% konsumieren wollen. Aber es funktioniert auch ohne, nur für die Leute, die keinen Bock auf Lesen haben. Soll es ja geben.
Ja, ja, also das Spiel reibt dir das jetzt nicht so ins Gesicht. Ne? Also sagt jetzt nicht so, hier, lies das. Sondern das ist dann einfach so ein Hinweis, der sagt, hier, Notiz gefunden, fertig. Das war es dann auch schon. Und das ist dann auch alles. Und ansonsten ist das wirklich Also da war ich sehr überrascht. Also das hat mir wirklich fast am meisten gefallen. Also das mit dem Vibrant Storytelling fand ich eh schon super, aber dann so diese ganzen Charaktere, die ja schon so ein paar Klischees irgendwie nachgehen, aber doch ganz gut geschrieben waren. Und dann fand ich die deutsche Übersetzung wirklich auch voll cool. Also das, irgendwie haben sie den Ton doch schon echt gut getroffen. Sind ein paar kleine Fehler drin, ein paar Schreibfehler, aber davon abgesehen wirken diese Schüler auch wirklich wie Schüler und das fand ich schon echt geil. Also die reden dann auch einfach mal so wie, ey Dude, oder hier, das ist komisch, oder die fluchen dann auch mal und so, haben eine junge Sprache und ich fand das dann teilweise doch ganz witzig. Mir ist dann der Jungho zum Beispiel sehr sympathisch geworden dadurch, dass er, wie er sich selber kommentiert.
Ja, und vor allem nicht peinlich, das ist ja auch immer wichtig. Also, es kann ja ganz schnell so abdriften in so, oh, Wowser und wow, Bro, 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 so, das kann ja ganz schnell passieren. Ja, ja, Michael, du lachst. So redet niemand.
Außer wir natürlich.
Natürlich, außer wir. Wir sind die cool People, hallo.
Wow, wow, wow. Okay, ja, alles klar.
Ja. Also, wir haben euch jetzt gerade ein Beispiel gegeben, wie man es nicht macht. Das Spiel macht es definitiv besser.
Viel besser. Nee, es wirklich, also es wirkt relativ natürlich. Also klar, es ist, man merkt schon, das ist keine Person, die in Deutschland lebt. Da sind halt noch ein paar Fehler drin. Ich vermute, sie haben in Korea jemanden gefunden, der sehr gut Deutsch kann und das dann übersetzt hat. Und das ist ziemlich gut. Also es ist auch in ziemlich viele Sprachen übersetzt. Also es gibt viele, viele auch Englisch gibt es natürlich auch mit drin, wer will, oder natürlich die Originalsprache in Südkoreanisch und alles. Aber es ist schon echt ganz cool. Also ich finde, und das macht's. Also mir hat das Spiel echt gut gefallen, wegen diesen Sachen hauptsächlich. Also das Ganze drumherum und diese Welt, die stimmt wirklich gut. Gut zusammen, alle Komponenten passen zueinander irgendwie, da war ich doch sehr angenehm überrascht. Es ist ein kleiner Titel, er wird euch jetzt sicherlich auch nur einen Abend unterhalten, aber ich war doch dann doch sehr angetan. Also ich finde es schade, dass kein Schwein dieses Spiel kennt. Also da war ich ein bisschen traurig. Also es ist nicht so besonders populär.
Ja, deswegen betrachtet uns als Sprachrohr für die deutsche Community von Dacoma. Wir sind hier mit der erste Fanclub dieses Spiels und wir möchten es euch einfach nahelegen, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Also für die Leute, so, wenn wir jetzt mal so zum Abschluss vielleicht so langsam, für wen wir es empfehlen wollen, ist vielleicht auch wirklich Anime-Freunden. Leute, die in das Horrorgenre vielleicht auch einsteigen möchten, das ist ja auch immer wichtig, weil klar, das Ding ist ab 12, das heißt, viele Leute haben schon mal Zugang dazu und die Hürde ist vielleicht durch den Look auch nicht so groß und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr euch vielleicht auch mal so, ich sag mal, krassere Titel ranwagen. Also ich hab's für mich persönlich als auch einsteigerfreundliches Horrorspiel beschrieben, um die Leute erstmal mit diesem Genre bekannt zu machen. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das passt schon. Also es ist nicht ohne. Also ich fand halt auch diese grauen Gestalten fucking gut.
Das stimmt, ja klar, Alter. Natürlich. Aber
Alter Vater, also ja, also da waren auch also die Geräusche vor allen Dingen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Das spoilert jetzt auch nicht. Aber ein so ein Ding war, also gibt's natürlich in der ganzen Schule sind Toiletten verteilt ohne Ende natürlich auf jeder Etage, wie man es so von größeren Schulen halt auch kennt. Und dann gehst du irgendwann mal auf so eine Toilette, da wirst du so angelockt von so einem Wasserhahngeräusch. Du denkst, oh, was ist da? Du gehst dann da rein und am Ende ist dann in dieser Toilette so eine total verkrümmte Gestalt, die mit dem Kopf, Nacken irgendwie halt unten zum Boden liegt, die Beine so nach oben gestreckt, die tut dir nichts. Also die liegt da einfach nur so in der Ecke, als wie so eine Puppe, die da hingeworfen ist, aber die ist halt, du merkst, die zuckt so ein bisschen und wenn man die so anspricht, dann gibt die so ein Geräusch von sich so. Wow, und das ist wie bei dem Film The Grudge oder so, also dem Originalfilm, den japanischen, irgendwie, wo dann auch dieses
du meinst kommt.
Ja, genau. Shit. Und das ist jetzt so, während wir so reden, ist es nicht gruselig, aber wenn du im Dunkeln sitzt und du bist also schön, ne, schon so weich geklopft von dieser ganzen Horroratmosphäre und dann kommt so ein super weirdes Geräusch, so, was man überhaupt nicht einordnen kann, das boah. Also das funktioniert. Ja. Das hat mich doch ganz schön, also an einigen Stellen auch überrascht. Da war ich doch ein bisschen überrumpelt. Also ich würde sagen, durchaus flabbergast.
Sie waren gar perplex, Herr Kollege.
Ja, perplex. Darauf ein Wein. Also es war wirklich, wirklich. Also das schaffte Koma gut. Und Koma, wie gesagt, Minimalpräsentation, es zeigt einfach, dass man mit guter Geschichte, mit sehr wenigen Mitteln einen sehr großen maximalen Effekt rausholen kann. Also wenn das ein Spiel zeigt, dann eine Koma.
Darf ich Ihnen nochmal nachschenken?
Ja, bitte.
Na dann.
Dann würden Sie mir bitte auch die Zigarre rübergeben. Das ist mir gerade mal so in Stimmung.
Nein, wir rauchen doch nicht mehr hier in dem Club.
Ja.
Diese Farce haben wir uns vor Jahren abgewöhnt, das machen wir hier nicht mehr. Chin chin.
Chin chin. So. Also, Tacoma Recut. Warum eigentlich Recut?
Du, ich habe keine Ahnung, Michael. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt, aber anscheinend gab's eine Urversion, die erschien 2015 und dann haben sie jetzt 2017 einfach nochmal neu aufgelegt und jetzt eben halt auch für die Nintendo Switch.
Ja. Gut. Ich werde das geklärt. Es ist
investigativer Journalismus ist unsere Stärke.
Es ist tatsächlich eine Remastered-Version. Also wie gesagt, du sagst es ja genau. Okay. Also die hat irgendwie noch mal mehr Notizen gekriegt, das technisch runder.
Die hat mehr Schnitte.
Ja, genau. Ist einfach insgesamt runtergelaufen. Es ist halt ein kleines Spiel gewesen, es war bei der ersten Version. Also es war, das Potenzial war einfach da, aber es war einfach nicht so ganz perfekt. Wahrscheinlich auch diese ganze Spielmechanik war noch nicht so richtig austariert. Und diese Recut-Version ist dann jetzt noch mal für alle Plattformen rausgekommen und dann einfach so die aufgebesserte Variante. Die kompletteste, also die ultimative Version von Tacoma. Wobei es halt so eine, also die Geschichte ist zwar in sich geschlossen, aber es gibt am Ende halt beim True Ending, also es gibt mehrere Enden. Und beim True Ending ist das so, dass es da durchaus einen leisen Hinweis darauf gibt, dass die Geschichte auch fortgeführt werden kann. Und ich hoffe jetzt so ein kleines bisschen, dass sie die Mittel dazu haben. Also, weil ich würde jetzt echt gerne nochmal mit diesen Charakteren weiter in diese Welt einsteigen.
Ja, den Zahn muss ich dir direkt ziehen, denn der Entwickler dieses Spiels, der übrigens Nevespresso Games heißt, die bringen jetzt erstmal Vembrace Cold Soul raus. Zumindest so laut ihrer Homepage. Angeblich soll es 2018 rauskommen. Ist ein 2D-Roguelike-Action-Game. Schade.
Ja, kann ja auch gut sein. Aber wenigstens machen sie noch Spiele. Das ist ja schon mal gut.
Das stimmt, ja. Also ja. Sie sind noch im Game. Und vielleicht, ich gehe auch davon aus, dass sie die Tacoma sicherlich irgendwann noch mal aufgreifen werden. Aber ja, jetzt einfach erstmal Genre wechseln, mal was anderes machen. Und wahrscheinlich mit einem frischen neuen Kopf voller Horror-Ideen an die Sache noch mal ransetzen, ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Ja, abschließend wollte ich noch mal eine Sache sagen. Und die ist jetzt auch nicht so richtig mega spoilerfrei. Also wir haben es ja angangs, wir waren ein bisschen verwundert über die 12er-Freigabe und das liegt so ein bisschen an den Themen, die in diesem Spiel drin sind. Du hast es ja schon eingangs gesagt, also das Schulsystem in Korea ist ein bisschen krass.
Ja.
Und also um dann mal so ein Bild davon zu kriegen, also wenn du in diesen Examen oder wenn du schlechte Noten bekommst, dann bekommst du auch direkt die Konsequenzen zu spüren. Also du hast unter einem bestimmten Notenschnitt also wirklich sehr schlechte Berufschancen und das Niveau ist da relativ hoch. Und das, um das so hoch zu halten, gibt es da sogar nach der Schule Privatschulen, in denen die Leute hingeschickt werden, also die Kinder. Es ist so, und das fängt wirklich mit dem sehr früh an. Also es fängt so an mit dem zarten Alter von 8 Jahren oder so. Irgendwie fangen die schon an, quasi keine Freizeit mehr zu haben, weil sie dann nochmal, also nach der Schule nochmal extra büffeln und so weiter und so fort. Also es gibt eine Zeit in ihrem Leben, also das, was wir hier so als Erwachsenwerden und mit Pubertät und all den ganzen Drum und Dran, was wir hier so kennen, die ganze Adoleszenz, die ganze Phase, verbringen nicht alle, aber sehr viele koreanische Schüler und Schülerinnen halt nochmal zusätzlich in solchen Schulen. Also da ist nicht viel mit Charakterentwicklung, nicht viel mit Dinges. Also sind ganz schön eingezwängt in so einem Korsett. Und deswegen ist die Selbstmordrate leider relativ hoch und deswegen hat dieses Spiel auch diese Themen. Also du hast am Anfang ja diesen Selbstmord mit dem, du siehst ihn nicht, aber du siehst diesen Krankenwagen wegfahren und das zieht sich auch durch das komplette Spiel, also dieses Selbstmordthema.
Ja, das ist eigentlich schon ziemlich krass und vor allem auch mit welcher, muss man fast schon sagen, Gleichgültigkeit, dass dann auch direkt von unserem Charakter am Anfang so weggewischt wird. So, ja, okay, der hat sich zwar jetzt umgebracht, aber ich habe heute meinen finalen Abschlusstest, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Und dieses Fass machen sie immer wieder auf. So. Also es wird immer schön so dieser koreanischen Gesellschaft so dieser Spiegel vorgehalten, so dass dieser ganze Druck, der da aufgebaut wird und über die Jahre, wie die Leute da gegängelt werden in diesem System und dann eben dazu gezwungen werden, mit dieser Einstellung da heranwachsen, so nach dem Motto, wenn deine Noten nicht stimmen, dann ist dein Leben vorbei. Das ist halt so dieser Tenor. So, wenn du es in der Schule zu nichts bringst, dann kannst du dein komplettes restliches Leben vergessen und wegschmeißen. Und das ist halt ein unfassbar, unvorstellbarer Druck, mit dem die Leute da leben. Ähnlich wie es, ja, ich hab's ja schon gesagt, in Japan auch so ein Stück weit ist. Ich weiß gar nicht, wie ich mit sowas umgehen würde. Das ist sowas aus unserer Warte und jetzt in unserem Alter, wir zwei waren jetzt schon lange nicht mehr in der Schule so, in der Art und Weise. Aber das ist einfach krass. Wie darauf rumgeritten wird. Und dann ist dieser Selbstmord, ja, sagen wir mal so, das ist so der Anfang. Und dieses Ding wird, wie du schon sagst, immer wieder aufgegriffen. Es gibt immer wieder Verweise da drauf. Und ja, das ist schon eigentlich ein hartes Stück. So. Und deswegen, 12er-Rating hat mich gewundert an der Stelle. Aber okay, vielleicht.
Also finde ich ja gut, dass dieses Thema auch angesprochen wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich darüber lustig gemacht wird.
Das meine ich
auch. Das ist ja sogar so, also wirklich es ist halt schon ein zentrales Thema von diesem Spiel. Und du siehst diese Hinweise halt überall. Und es ist halt auch, also ich frage mich halt, unter welchen Umständen jetzt diese Spielentwickler da sitzen, ob die da vielleicht auch kommentieren wollten und so. Ich habe nämlich dieses Gefühl auch schon gehabt, dass die damit halt auch ihre eigenen Erfahrungen, die sie halt damals in der Schule gemacht haben, damit auch irgendwie verarbeiten wollen und so. Ich denke, das halt spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist auf jeden Fall spürbar, dass das Ganze mit drin ist. Und diese Gestalten zum Beispiel, die man da irgendwie sieht, diese gräulichen Gestalten, die wirken halt auch so wie Suizidopfer. Also wie Leute, die sich umgebracht haben und sowas. Und das macht echt unangenehm. Also es ist jetzt nicht im blutigen Detail ausgestaltet, so dass man da jetzt irgendwie alles sieht. Aber man merkt halt schon, okay, die Todesursache kann man sich schon vorstellen. Und hat schon einen Grund, weshalb die dann halt auch so gräulig irgendwie sind. Also es wird in diesem Spiel halt schon relativ klar. Und das wollte ich jetzt nochmal so anschließend machen. Es ist eigentlich ganz interessant. Also es gibt so ganz krasse Berichte und Fälle, wo sich wirklich Kinder umgebracht haben, also mit diesem Druck nicht klarkommen. Also es gibt Fälle von 13-Jährigen oder 14-Jährigen, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Das ist zu viel Druck. Und die sich deswegen das Leben nehmen. Und das ist einfach, und das ist passiert, zumindest so häufig genug, als dass die Schüler es als alltäglich, aber als etwas, okay, damit habe ich gerechnet. Also es ist jetzt nicht so überraschend für die. Und das ist schon ziemlich krass.
Ja, ist irre, ne? Wenn du als Gesellschaft an so einen Punkt kommst, ist schon, ich weiß nicht, es sind immer irgendwelche Leute, die in so einem System irgendwo auf der Strecke bleiben. Wird das dann wahrscheinlich auch so von den Obrigkeiten so weggewischt, so, ja, das sind dann halt die Verlierer dieses Systems. Man merkt es ja auch so, also Korea ist ja generell krass, was da auch so passiert, so diese ganze K-Pop-Nummer, ich weiß nicht, ob du da irgendwie sowas mitkriegst, es ist ja ein fantastisches Phänomen. Die haben ja diese Art von Popmusik wirklich mathematisch bis ins kleinste Detail quasi durchgerechnet sozusagen und perfektioniert, und deswegen geht es gerade auch so weltweit durch die Decke. Dem einen oder anderen hier sagt vielleicht auch die Band BTS was, so wo Tickets innerhalb von Sekunden ausverkauft sind und dann Postwänden für Tausende von Euros für Konzerte rausgeballert werden. Das ist ein Phänomen, das wird jetzt uns wahrscheinlich auch noch demnächst überrollen, Europa noch verstärkt. Und ich so an der Oberfläche, viele von diesen asiatischen Ländern und so sind immer oberflächlich total krass nett, freundlich, offen, die Menschen sind ja auch super drauf, aber in was für Systemen die teilweise stecken und was da so teilweise passiert, ich merk's ja auch durch meine Bekannte, ne, so, du hast ja auch nicht viel Urlaub, ne, in solchen Ländern, also wenn du dort lebst und arbeitest, das existiert da einfach so nicht, und das ist schon echt heavy. Was da so, wie der Mensch einfach bloß so ein Ding in einem Zahnrad ist. Jetzt wird es irgendwie total deep. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin wollten, aber egal.
Doch.
da fragt man sich schon so, ist dieses Spiel einfach nur noch ein Hilfeschrei?
Ja, und so kam mir das, also es kam mir schon so ein bisschen so vor, dass es ein Kommentar darauf sein sollte. Finde ich auch gut.
Ja.
Also es gibt, ist jetzt nicht auch
ja,
das,
klar.
Ich komme jetzt auch nicht drauf, weil das einzige Spiel ist, was überhaupt sich das erlaubt. Also im Gegenteil, es gibt sehr viele koreanische Werke, sei es Filme oder Spiele, wo das ein Thema ist. Also es gibt es auch im japanischen Umfeld, aber in Korea ist es einfach nochmal ein bisschen, in Südkorea ist es einfach nochmal so ein bisschen extremer, ein bisschen krasser. So dass die, also die haben da wirklich, das wird auch gesellschaftlich diskutiert und die überlegen halt, wie sie da was anders machen können. Wir sind sich dieser Problematik auch durchaus bewusst. Es hat einfach nur nicht so leicht, dann einfach komplett alles umzustellen. Man kann nicht von heute auf morgen das Schulsystem reformieren und sagen, okay, wir machen jetzt alles lockerer, weil dann würde man ziemlich viel umwerfen. Deswegen ist das jetzt so ein schleichender Prozess, das wird diskutiert, die Leute sind sich da zumindest der Sache irgendwie gewahr. Aber und solche Werke wie The Coma oder halt, es gibt auch einige zahlreiche Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigen und so, die sind, die greifen es auch wirklich auf. Und Suizid ist deshalb ein relativ großes Thema. Und manche gehen, also wenn es mal ein bisschen auf Japan auszuweiten, manche gehen da mit Ironie um. Es gibt zum Beispiel von Sion Sono den Film Suicide Club, der das Ganze komplett pervertiert. Kennst du den?
Nee.
Okay, also der fängt...
Würdest du ihn empfehlen?
Ja, also Sion Sono Filme sind ganz grundsätzlich ganz großartig, aber die sind halt einfach, das sind durchgeknallte Arthouse-Filme, das muss man sagen, ne? Also die sind schon krass. Und da muss man schon wissen, worauf man sich da einlässt, oder muss der Wein nochmal nachgeschenkt werden.
Natürlich.
Und es gibt Suicide Club ist halt einer, der diesen ganzen, der daraus so einen Kult macht irgendwie, und der sagt, okay, wir drehen diese ganze Absurdität des Selbstmords irgendwie um. Und dann gibt's natürlich eine ganze Reihe von Dramen, wo dieses Thema immer wieder auftaucht. Und auch diese Suche nach Individualität und dieses, deswegen sind K-Pop-Idols ja auch so beliebt, weil sie halt einfach augenscheinlich das machen können, was diese Jugendlichen einfach nie sein können. So, also noch extremer, als man es irgendwie von hier kennt. Hier findet man vielleicht Justin Bieber super und sagt, yay, geiler Typ. Hoffentlich nicht, aber sagen die Leute wahrscheinlich. Aber hier, da sind Idols ja wirklich so wie so ein Ausblick in ein ganz anderes Leben irgendwie. Auch, ne, natürlich wissen die Leute, dass es auch krass gedreht ist, aber man kann ja immer noch träumen. Man kann sich ja immer noch vorstellen, dass es was Tolles ist. Und das ist schon echt super, super krasses, super krasser Kreislauf, wird hier reingereihen. Also der Koma macht, also wenn man da mal drüber nach, wenn man das Spiel beendet hat und dann, es endet jetzt nicht unbedingt auf dieser Note, aber es ist einfach immer so ein Teil davon, von diesem Spiel, was da so mitschwingt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann hat dieses Spiel eigentlich das erreicht, was gute Horrorspiele eigentlich machen sollen. Ne? Man hat dann auch ein kleines bisschen was über sich selbst und über die Welt gelernt.
Ja, das regt einen zumindest zum Nachdenken an. Und oder man geht noch die Extrameile und fängt auch mal so ein bisschen an, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn man bloß 2, 3 Artikel dazu liest oder mal so ein bisschen quasi über den Tellerrand des Spiels sich hinaus da über informiert, dann hat das Spiel, glaube ich, schon einiges erreicht.
Ja, glaube ich auch. Schön. Also ein schönes Ding. Und außerdem abschließend, hey, wann spielt ihr denn mal ein Spiel aus Südkorea? Also hey, White Day gibt es noch, das sollten wir uns vielleicht mal als nächstes vornehmen. Das liegt übrigens, da gibt es ein Remake von. Das wollte ich eh.
Ich weiß, auf der PlayStation 4, ne?
Genau. Geht ein bisschen, also spielt auch in der Schule, aber geht auf jeden Fall in eine etwas andere Richtung. Ist aber auch so ein, also auch so ein Ding, wo du verfolgt wirst und alles, ne? Also es ist durchaus sehr so von den Mechaniken gar nicht so unähnlich. Aber ne, also so viele Spiele aus Südkorea gibt es jetzt auch nicht. Wenn es jetzt kein MMO ist. Das ist natürlich was anderes. MMOs gibt es ein paar 3000. Okay, Benny. Boah, jetzt habe ich aber echt viel Wein getrunken.
Michael, ja. Wir sollten vielleicht noch zum Abschluss sagen, dass hier kein Tropfen Wein vergossen wurde für die Aufnahme dieses Podcasts.
Ich weiß ja nicht, ob bei dir Wein, also hier steht Wein.
Okay, gut. Nee, ich habe es die ganze Zeit durchgefaked, ich habe nur Wasser getrunken. Ich bin nicht true. Nee, Quatsch, aber es war trotzdem ein erquickendes, eloquentes Gespräch, Herr Kollege.
Es steht hier natürlich Kaffee. Also vom wegen Wein. Das ist Insert Moin und nicht Insert, wie nennt man? Insert Winzer.
Insert Dawn.
Insert Dawn. Also insofern, also für uns eine Empfehlung, nochmal die Jogger-Information. The Koma Recut gibt's für die Switch, für den PC, für die PS4, für die Xbox One. Hab gerade noch mal geguckt, bei Steam gibt's das halt auch. Und es ist gar nicht so teuer. Also es kostet digital so, je nachdem, wo man es kauft. Also Steam kostet nur 14 €. Ich glaube, bei Switch und so kostet es 25. Und es gibt eine Retail-Fassung für die Switch, die kostet 30. Und es gibt noch eine Special Edition, ich glaube, die ist aber mittlerweile ausverkauft, die hätte 40 gekostet.
Ja.
Genau. Oh, Moment, ja. Eine Signature Edition gibt's noch von der Wii-Version, fällt mir gerade ein, Switch-Version.
Die ist mit Soundtrack, glaube ich, ne?
Ja, genau, die ist so ähnlich wie die Eastasia Soft-Version, die man damals bei PlayAsia hätte kaufen können, aber da ist auch ein Soundtrack und Artbook dabei. Und ja, also so das ist ein ganz nettes kleines Paket. Aber gibt's halt, wie gesagt, auch für Switch Signature Edition heißt die. Ich glaube, die ist nicht so streng limitiert. Das Besondere an dieser Edition ist halt auch, dass die Entwickler darauf unterschreiben. Deswegen heißt sie halt auch so.
Ja. Da, hier kommt Captain Obvious!
Ja, ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass die, also da haben sie sich was einfallen lassen. Also, das gibt's jetzt nicht überall, dass da Originalunterschriften drauf sind. Ja, das ist so eine ganz schöne, bei Indie-Games doch eine sehr nette kleine Note. Also, Captain Obvious.
Und da fliegt er wieder raus aus dem Studio. Vielen Dank, das war Captain Obvious für Sie.
Ach, vor, schön. Wie Iron Man. Iron Man so rein, ne? Dann geht die Maske so auf, so. Tony Stark guckt mal so.
Richtig. Und dann zwinkert er noch so verwegen, so keck in die Kamera, hat komplett weiß polierte Zähne und ist so Captain Obvious. Super. Michael, wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder eine Stunde über ein Spiel geredet, was niemanden interessiert. Ich hoffe, wir haben das jetzt geändert. Das ist wunderschön. Ich mache das trotzdem sehr gerne. Wirklich, kein Scheiß.
Das können wir wirklich gut, ne? Stundenlang über Spiele reden, die keine Sau interessieren.
Ich weiß jetzt schon, wie Manu, falls er den Podcast hier hört, wieder die ganze Zeit nur Kopfschüttel da sitzt. So, wie haben die das geschafft, eine Stunde über dieses Spiel zu reden? Was ist denn los mit den beiden? Ja, wir wissen es auch nicht.
Ja, der hat sich schon vor Angst an irgendwelche Brettspiele geklammert, irgendwie war es.
Oh Gott. Stell dir gerade vor, wie er so zitternde Würfel schmeißt, weil das nicht mehr aushält. So.
Warte,
ich weiß, was ich machen soll. Ja, man hört nicht auf zu, okay, Bauer auf A4.
Ja, man hört nicht auf zu reden. Ich stelle mir das vor, wie so ein Fernsehproduzent, der irgendwie wehrlos vor so einer Live-Sendung sitzt und die Sendung geht einfach komplett in den Bach runter. Komplett.
Mhm. Ja.
Ja, und so, man kann so nichts tun. Etwa. Ja, man kann, also die Alternative wäre gar nicht zu senden. Also sendet man einfach irgendwas. Es geht, es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Oh, jetzt haben wir die Stundenmarke geknackt. Ja, oh, das ist natürlich, also ich glaube, wir sollten jetzt.
Das tut uns leid.
Das tut uns echt leid. Oh Mann, ey, also, ne? Das sind viele Brettspiele kaputt gegangen, also vor lauter Verkrampfung.
Nein. Ich vergieße eine Träne für jedes Brettspiel.
Gut. Okay, alles klar. Benni, dann sehen wir uns beim nächsten Horrorspiel oder vielleicht auch bei dir was anderem Interessanten, aber das nächste Horrorspiel ist sicherlich gewiss, vielleicht ja sogar wirklich White Day, also würde mich interessieren. Also ich würde warum haben wir eigentlich nicht über Detention gesprochen? Das wäre eigentlich mal jetzt das ist ja Taiwan.
Ja, das ist auch ein ähnliches Spielprinzip, macht einige Sachen anders. Vielleicht knöpfen wir uns das mal vor, ohne das jetzt hier anzukündigen, weil wir es wieder nicht einhalten werden. Keine Ahnung.
Ja, es ist wie mit Oxenfree. Also wir werden nie über Oxenfree
reden. Warte mal, ihr habt nicht über Oxenfree gesprochen?
Ja, was auch ein Skandal ist auf jeden Fall.
Hast du es wenigstens gespielt?
Da ist das Brettspiel in der Hand zerbrochen, weil die verkrampft. Also, ja. Aber vor Jahren, das ist das Problem. Ich
hab mich nicht mehr an alles erinnert. Der Soundtrack ist so gut, immer noch. Oh Mann, ey.
Das ist generell, also Detention und Oxenfree sind auch zwei wirklich extrem empfehlenswerte Horrorspiele. Also Oxenfree ist jetzt nicht per se ein Horrorspiel, aber es ist schon ziemlich gruselig, finde ich.
Geht zu Insert Moin, haben sie gesagt. Sie sprechen über jedes Spiel, haben sie gesagt.
Ja, aber das ist auch, also es ist echt krass. Ich glaube, wir müssen mal eins davon machen. Also sagt uns doch mal in den Kommentaren, ob wir jetzt eigentlich über Oxenfree reden sollen. Oder über Detention, oder über beides. Weil es sind beides fantastische Spiele. Das Problem ist halt, guck mal, ich muss erst dich treffen, damit ich habe bis gerade nicht gewusst, dass du Detention gespielt hast. Ich hab wirklich immer rumgesucht, hat irgendjemand Detention gespielt, hat es irgendjemand gemacht und so. Und dann wirklich Ewigkeiten später, so ein halbes Jahr später, kam dann mal einer und der hat nie Zeit.
Du hast mich, Michael. Du hast mich.
Ja. Also das wird echt mal Zeit. Also Oxenfree und Detention. Und das wird, also das, die Themen sollten wir. So, jetzt höre ich aber auf.
Jetzt ich wollte gerade sagen,
wirklich nach rein.
Du redest dich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich möchte das jetzt beenden im Namen der Hörer.
Ja, genau, alles klar. Also insofern wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag und wir werden jetzt noch die Pulverein austrinken.
Genau, Junge. Ja, machen wir jetzt.
Ja. Gut, alles klar. Wir sind doch Freunde. Gib mir mal ein bisschen was von diesem Wein.
Gib mir mal rüber hier, gib mir mal die Flasche hier.
So, bis dann.
Tschüss. Ciao.